Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Bei allem, was man sich in diesem Sommer zwangsläufig an Tattoos ansehen muss, ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, originale Kunst als Tattoo anzubieten.
Wir machen Tattoos von Leuten, die eigentlich keine Tattoos machen, sondern Kunst für Leute, die eigentlich keine Tattoos haben wollen, sondern sich für Kunst interessieren.
Also mal was ganz anderes als Anker, Löwen und Totenkopfmotive. Works on Skin. Unser Autor hat sich von dieser Idee anstecken lassen. Lutz Hachmeister, Sie haben es in den Nachrichten gehört, war ein renommierter Medienforscher, Buch- und Filmautor, auch ehemaliger Direktor des Grimme-Instituts. Jetzt ist er kurz vor seinem 65. Geburtstag gestorben. Wir werden ihn ausführlich würdigen. Und beginnen unser Fazit mit den großen Sorgen der freien Szene. Claudia Roths Entwurf für den Kulturhaushalt des nächsten Jahres sieht spürbare Kürzungen vor, insbesondere für die Bereiche zeitgenössischer Tanz und Performance. Beispielhafte internationale Kooperationen und die Vielfalt der freien Szene stünden damit zur Disposition. Mateja Medet stammt aus Ex-Jugoslawien und lebt als Schauspielerin in Berlin.
Ab dem Moment, wo wir, diejenigen, die außerhalb des gesellschaftlich normierten Kreises leben, anfangen, unsere Geschichten so zu erzählen, wie wir es wollen, werden wir Teil der Gesellschaft und inspirieren diese, sich ebenfalls zu verändern. Wir sind die Zukunft. Wenn sie uns töten, wird die Kunst nach weißen, staubigen Bio-Knäckebrot schmecken. Bäh.
Die freie Tanz- und Performance-Szene ist in Aufruhr. Zwar ist der Kulturetat im Bundeshaushalt 2025 größer als in diesem Jahr. Er steigt von 2,15 auf 2,2 Milliarden Euro. Trotzdem gibt es Einschnitte und die betreffen in erster Linie die Förderung der freien Szene. Im Berliner Hau, dem Theater Hebbel am Ufer, haben heute Vormittag Schauspieler, Regisseurinnen, Tänzer, Performerinnen zu den geplanten Streichungen drastische Worte gefunden. Claudia van Laak, Leiterin unseres Berliner Landesstudios, war dabei. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wogegen richtet sich der Protest genau? Wo sind Streichungen geplant?
Also das sind im Grunde zwei große Posten. Also zum einen gibt es ein Bündnis internationaler Produktionshäuser. Da gehört auch das Hau dazu, wo ich heute Vormittag war, wo die Veranstaltung war, das Hebbel am Ufer. Dann zum Beispiel das Tanzhaus NRW in Düsseldorf, der Musonturm Frankfurt, Kampnagel, Hamburg, Hellerau, Dresden. Also das sind insgesamt 7 Häuser. Und dieses Bündnis, das hat in den letzten Jahren jährlich 5 Millionen Euro erhalten aus dem Bundeshaus. Und tatsächlich taucht dieses Bündnis, die Förderung dieses Bündnisses überhaupt nicht mehr auf. Im Entwurf des Etats 2025, das ist der eine große Posten. Und der zweite große Posten, das sind insgesamt 6 Bundeskulturfonds. Literaturfonds, Übersetzerfonds, Darstellende Künste, Soziokultur, Musik und die Stiftung Kunstfonds. Nehmen wir ein Beispiel, der Fonds Darstellende Künste, in diesem Jahr 10,3 Millionen Euro. Im nächsten nur noch 5,6 Millionen, fast eine Halbierung. Dann zum Beispiel auch die Übersetzer. Wir wissen es, die meisten leben eh prekär. Da gibt es dieses Jahr 2,45 Millionen, im nächsten nur noch 1,5 Millionen. Also wenn man das so zusammenfasst, freie Kunst, freie Szene, da wissen wir, das landet in der Regel fast direkt bei den Künstlerinnen und Künstlern. Mit wenig Geld wird viel auf die Beine gestellt, auch viel in die Zukunft gerichtetes und da wird massiv gestrichen.
Es gibt eine Petition gegen diese Streichung unter dem Titel »An der freien Kunst zu sparen kostet zu viel«. 33.000 Menschen haben die Petition schon unterzeichnet. Was befürchten die Künstlerinnen und Künstler, sollten die Kürzungen nicht zurückgenommen werden?
Na, sie befürchten, dass da eben ganz viel wegbricht, dass im schlimmsten Fall ganze Institutionen aufgeben müssten und mit ihnen eben auch diese Netzwerke, die in den letzten Jahren entstanden sind. Nur in den seltensten Fällen könnte eben dieser Wegfall der Bundesgelder ausgeglichen werden durch eine Förderung der Länder. Wir wissen ja auch, die sind inzwischen im Sparmodus. Ich nenne vielleicht mal zwei Beispiele noch, Gobs, Quad und Shishi Pop, 2 Berliner Performance-Kollektive. Und die haben ja von der finanziellen Förderung der freien Szene in den letzten Jahren profitiert und sie sind ja inzwischen schon international bekannt, müsste man sagen. Gobsquad hat in diesem Jahr den Silbernen Löwen erhalten, der Theaterbiennale Venedig. Shishi Pop ist unterwegs nach Shanghai, tritt in den nächsten Tagen auf beim Internationalen Tanzfestival Shanghai. Und hören wir mal dazu Ilya Papateodorou von Shishi Pop.
Diese Produktionsweise, diese experimentelle Art, darstellende Kunst zu schaffen, haben also Schule gemacht. Sie sind in diesen Zusammenhängen hier gewachsen und entstanden. Wir sind dabei nicht reich geworden. Meine Rentenprognose liegt bei 1300 Euro. Im Kollektiv erwarten wir keinen Profit. Wir investieren in die Leute. In uns wurde beständig investiert. Es war nicht so viel, aber wir haben viel draus gemacht. Und unsere Dankbarkeit zeigt sich auch darin, dass wir weitergemacht und auch jetzt kämpfen werden.
Also man hört da auch die Empörung ganz deutlich heraus, das feministische Performance-Kollektiv Shishi Pop am Vormittag.
Ja, die Empörung und eben auch die wirkliche existenzielle Bedrohung, die das bedeuten würde für viele Künstlerinnen und Künstler der freien Szene. Es protestieren ja nicht nur Deutsche. Welche Wellen schlägt das Ganze auch international?
Ja, das fand ich tatsächlich das Interessanteste an der Veranstaltung am Vormittag. Es waren eben verschiedene Schauspielerinnen, Regisseure, Tänzerinnen aus anderen europäischen, aber auch außereuropäischen Ländern. Die haben noch einmal klargemacht, dass dieses, ja man muss es ja sagen, deutsche Biotop der freien Szene auch im internationalen Vergleich etwas Besonderes ist. Seinesgleichen sucht der britische Regisseur und Schauspieler Tim Etchell zum Beispiel. Er hat gesagt, die Kürzungen, die werden sich hier in Deutschland sofort bemerkbar machen, aber er sei eben heute hier, um zu sagen, dass die Schäden auch außerhalb des Landes spürbar sein werden, und er rief dazu auf, bitte schützt die Förderung der Künste, das, was ihr hier aufgebaut habt, ist wirklich einzigartig, sagte er, es ist lebendig, vital, respektiert und es wird benötigt, verliert das nicht. Hören wir mal Tim Etchell.
Cuts here will be felt sharply and negatively in Germany, of course, no doubt, but I'm here to tell you that the damage will be seen and felt strongly and with great dismay elsewhere too. Please protect funding for the performing arts sector in Germany and its connections with international practice. What you have built here is unique, vital, necessary, highly regarded and respected. Don't lose it.
Also das schlägt auch international einige Wellen.
Die Kürzungen sind ja noch nicht endgültig beschlossen. Der Haushalt wird erst nächste Woche im Bundestag beraten. Wie stehen die Chancen, dass die Streichungen noch rückgängig gemacht werden? Bislang hat man ja von Claudia Roth nichts dazu gehört.
Nee, von Claudia Roth kam bislang gar nichts, aber der SPD-Kulturpolitiker Helge Lind hat sich geäußert. Er war auch am Vormittag vor Ort. Man muss sagen, er stand wirklich noch ganz unter dem Eindruck des Landtagswahlergebnisses in Thüringen und Sachsen. Und er sagte, der Rechtspopulismus, der Rechtsextremismus, der will die Vielfalt nicht. Diese Vielfalt, die eben die freie Szene repräsentiert. Und er will sich dafür einsetzen, dass die Kürzungen zurückgenommen werden.
Ich persönlich und auch meine Arbeitsgruppe und meine Partei stehen an Ihrer und an eurer Seite. Und wir werden mit aller Kraft entschieden dafür kämpfen, dass die freie Szene Bedingungen hat, unter denen sie anders als bei den drohenden Kürzungen arbeiten kann und Strukturen weiterentwickeln kann. Und wir wissen doch ehrlicherweise genau, dass es viel mehr Geld bräuchte als nur das Bestehende.
Soweit Helge Lind, Sozialdemokrat. Und er muss jetzt noch die anderen Kulturpolitiker und auf jeden Fall die Haushaltspolitikerinnen und Politiker der Ampelfraktion überzeugen, damit dann die angedachten Kürzungen im Bereich freie Szene zurückgenommen werden könnten.
Die freie Szene ist in großer Sorge über die drohenden Kürzungen der Kulturstaatsministerin Claudia van Laak über die heutige Pressekonferenz in Berlin. Vielen Dank.
Gerne.
Wer soll jetzt all die Fragen beantworten, die der Medienexperte, Journalistikprofessor, Buchautor und Filmproduzent Lutz Hachmeister parat hatte? Das fragen sich nun alle, die ihn kannten und erfahren mussten, dass Lutz Hachmeister bereits am 26. August völlig überraschend gestorben ist, 2 Wochen vor seinem 65. Geburtstag. Das gab das von ihm gegründete Institut für Medien- und Kommunikationspolitik heute bekannt. Vom Nationalsozialismus über den Kennedy-Mord bis zu den kritischen Recherchen des Spiegel über Architektur, Kulinarik und Wein, über Hannover und die Côte d'Azur. Lutz Hachmeister bleibt mit so vielen Themen in Erinnerung, dass es schwer wird, ihn hier zu würdigen. Wir machen das mit seinem Freund, Kollegen und Wegbegleiter, dem Journalisten Dieter Anschlag. Guten Abend, Herr Anschlag.
Guten Abend, Frau Bürger.
Sie kannten Lutz Hachmeister seit 45 Jahren. War er von Anfang an so ein charismatischer, kluger und heiterer Mensch, als der er jetzt in Nachrufen beschrieben wird?
Ja, genau, das war er. Das kann man wirklich sagen. So habe ich ihn von Anfang an kennengelernt. Das ging bereits so, als ich ihn in Münster in seiner WG kennenlernte, wo er mir dann angekündigt wurde von seinen Mitbewohnern als 21-Jähriger, der schon ein Buch geschrieben habe nach dem zweiten Semester und dadurch seine Kapazität im Grunde schon bewiesen hatte. Aber gleichzeitig, und das hat ihn immer geprägt, er war jemand, der wirklich mit jedem reden konnte. Er konnte heute mit Alexander Kluge reden und einen halben Tag später konnte er genauso gut mit der Kassiererin an der Rewe-Kasse sprechen. Und er hatte immer eine große Lust am Leben und eine große Lust an Heiterkeit und hat auch in der Münsteraner WG entsprechend gelebt, kann man sagen.
Und er war anscheinend einer jener Typen Mensch, die ihr breites Wissen jederzeit abrufen konnte. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das war ein phänomenales Ding. Also er hatte ein Gedächtnis, das war wie der Brockhaus und Meyers enzyklopädisches Lexikon zusammen. Und darauf basierte natürlich auch, was er machte. Und wenn man ihn irgendwo einlud, er konnte aus dem Stegreif ganze Theorien referieren. Also er hatte für manche Beobachter, kann man vielleicht sagen, eine gerade so beängstigende Denkreichweite, weil er seinem Denken keine Zügel auflegte. Mhm. Und dadurch hatte er sich publizistisch kommunizieren, kann man sagen, einen Ruf erworben, der ihn dann auch davor schützte, Kompromissformeln und Beschwichtigungsparolen anheimzufallen, sondern seinen Stil durchzuziehen.
Er hat ja einst als Medienredakteur beim Berliner Tagesspiegel begonnen, dort überhaupt zum ersten Mal ein Medienressort aufgebaut. Darum nennt ihn der Tagesspiegel in seinem Nachruf auch den Mediendenker. Hachmeister hat am Beispiel des frühen Spiegel untersucht, ob Rudolf Augstein in alte Nazi-Netzwerke verstrickt war. Er hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder daran erinnert, sich auf seine Anfänge, auf seine Kernaufgaben zu besinnen. Dazu hören wir ihn selbst nochmal, Lutz Hachmeister.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich schon fragen, wofür er Geld ausgibt, im Wesentlichen für Middle-of-the-Road-Formate oder für langfristige intensive Recherchen zum Beispiel. Darüber kann man immer wieder diskutieren. Und der Journalismus, der ja so ein bisschen Beruf des vergangenen Jahrhunderts ist, das muss man einfach technologisch, soziologisch so sagen, muss sich auch die Frage stellen, wofür er noch gut sein will, also was eigentlich seine Kernaufgabe ist. Sie müssen ja sehen, dass heute in der Bundesrepublik jeder mit jedem koalieren kann. Nehmen wir mal die AfD aus. Und das ist die politische Realität, vor der wir stehen. Und der Journalismus sollte sich schon fragen, warum das so kommt, während er selber immer wieder dieses Phantom einer gespaltenen Gesellschaft beschwört.
Lutz Hachmeister hat die Entwicklung der Medien über Jahrzehnte kritisch begleitet. Dieter Anschlag, was hat ihn dabei vor allem angetrieben?
Ja, angetrieben hat ihn eigentlich ein Satz, den er mir mal gesagt hat: Ich bin immer an Wahrheit und Wirklichkeit interessiert und nicht an Bauchgefühl. Also er hat wirklich nüchtern und scharf und klug analysiert und sich Gedanken gemacht, die zum Nutzen der Gesellschaft im Grunde genommen sind. Und so hat er auch sich mit Medien beschäftigt, auf der einen Seite inhaltlich, aber auch technologisch. Und er hat immer gesehen, dass beispielsweise beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Priorität darauf gelegt wird, dem Beitragszahler das qualitativ zu bieten, was man dafür dieses Geld verlangen kann. Und war da auch ein unerbittlicher Kritiker, wenn das nicht so war. Und beklagte sich ja auch oft darüber, dass es eine Deintellektualisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gab, eine Verzwergung des Denkens. Und da hat er stetig gegen angekämpft.
Lutz Hachmeister war ja auch Direktor des Grimme-Instituts 1989 bis 1995, hat dann später auch selbst einen Grimme-Preis bekommen für seine Hans-Martin-Schleyer-Dokumentation. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben, neben anderen Büchern. Aber zum Filmemachen, welche Themen hat er mit der Kamera ausgelotet?
Einfach alle Themen, die ihn interessierten. Und wenn die Sender ihn gelassen hätten, hätte er bestimmt noch doppelt so viele Themen gemacht. Also die Bandbreite ist einfach unheimlich enorm. Und er hat sich meistens immer die Themen so ausgesucht, dass er immer mehr rausgekriegt hat, als jeder andere, glaube ich, rausgekriegt hätte. Man muss sich einfach nur angucken. Das ging von Hans-Martin Schleyer und der deutschen Geschichte über das Goebbels-Experiment bis Reich Ranitzky. Es ging über die SPD, die er 18 Monate beobachtet hat, Sozialdemokraten. Es ging bis nach Amerika. Er hat über Joe McCarthy ein Dokudrama gemacht. Und er interessierte sich auch für die Kulinarik mit seinem Film Die Köche und die Sterne und so weiter. Dann hat er Günter Wallraff porträtiert, der ein guter Freund von ihm geworden ist. Und wenn man ihn getroffen hat, dann war es immer so, dass er wirklich einer war, dem man wirklich zugehört hat. Mhm. Er war ein Spiritus Rector, das hatte Gravitas. Und es war aber immer so, dass es nie langweilig war. Er war immer sehr unterhaltsam und er brauchte eigentlich nur zwei Sätze zu sagen und dann hat man ihm zugehört.
Heiter, freundlich, optimistisch und eben humorvoll. Was war das für eine Art von Humor?
Ein Humor, der auch eine große Selbstironie beinhaltete und ja, dass er einfach das Leben zwar nicht auf die leichte Schulter nahm, aber er wollte das Leben auch genießen. Und bei allem Ernst von Arbeit und Forschung wollte er auch was vom Leben haben, wollte sich mit den Menschen unterhalten und nicht Trübsal blasen, sondern im Gegenteil, er hat wirklich immer dafür gesorgt, wenn man mal selber so ein bisschen Existenzängste hatte oder irgendwie sowas, hat er gesagt, komm auf den Balkon, ich habe heute den Gurkensalat nach dem tollen Rezept meiner Mutter gemacht. Lass uns ein bisschen darüber reden. Also es war eine sehr angenehme Art, sich mit ihm auf seinem geliebten Balkon zu unterhalten. Bei dem einen oder anderen Gericht, was er von seiner Mutter für mich zum Beispiel gekocht hat. Also er war nicht nur einer, der Filme über Sterneköche machte, sondern auch konnte die Rezepte seiner Mutter und andere äußerst schmackhaft verwirklichen.
Sein letztes Projekt ist ein Buch, das im November erscheinen soll, Der Diktator und die Journalisten. Es geht um Hitlers Gespräche mit Auslandskorrespondenten. Interessantes Thema. Die Diskussionen darüber kann er nun leider nicht mehr erleben. Hat er Ihnen auch von dem Buch erzählt?
Ja, ich habe da sehr mit ihm drüber diskutiert und ich war dabei, wie er das Buch quasi schrieb, kann man sagen. Mhm. Das war, hat er dann auch gesagt, wirklich anstrengende Aufgabe für ihn, weil er sich da auf was eingelassen hatte, was unheimlich intensive Recherche brauchte. Aber auch, glaube ich, wirklich ein großartiges Buch geworden ist. Ich kann sagen, dass ich es auch schon gelesen habe. Ich habe da teilweise dran mitgearbeitet, nicht direkt inhaltlich, sondern formal. Und habe teilweise neben ihm gesessen, wenn er das getippt hat. Und wir haben uns da gegenseitig inspiriert. Manchmal war auch eine Flasche Rotwein dabei und so. Ja, er hat da nochmal ein Thema gemacht, was ihm am Herzen lag. Und man muss sagen, es ist wirklich toll, dass dieses Buch so gerade eben noch abgeschlossen wurde. Aber das tragisch-traurige ist wirklich, dass er die Früchte dieser tollen Arbeit nicht mehr ernten kann. Und ich muss sagen, ich vermisse ihn schon jetzt sehr.
Der Journalist Dieter Anschlag erinnerte an seinen Freund und Kollegen Lutz Hachmeister. Wie heute bekannt wurde, ist er mit nur 64 Jahren überraschend gestorben. Herr Anschlag, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Kann man Kunst so sehr lieben, dass man ein Werk immer bei sich haben möchte, nämlich auf der Haut, als Tattoo? Ja, und ist das dann noch ein Werk des Künstlers oder der Künstlerin? Nochmal, ja, auch das. Works on Skin, so heißt ein Kunstprojekt des Autors und Kunstimpressarios Holm Friebe. Seine Idee, Editionen, also nummerierte und signierte Originalkunstwerke, als Tattoos unter die Sammler bringen, beziehungsweise auf deren Haut. Seit einer Woche sind die Motive im Internet zu sehen und am Wochenende startete der Verkauf. Unser Kollege und Kunstfan Thorsten Janczek ließ sich von dieser Versuchung leiten.
Zugegeben, ich kann Tattoos nicht leiden, aber ich liebe Kunsteditionen. Davon kann ich eigentlich nicht genug bekommen. Wenig Geld für originale Kunst.
Wir machen Tattoos von Leuten, die eigentlich keine Tattoos machen, sondern Kunst für Leute, die eigentlich keine Tattoos haben wollen, sondern sich für Kunst interessieren.
Holm Friebe hat Works on Skin initiiert. Seine Kunstprojekte sind immer auch Kunstmarkt-Unterwanderungsversuche. Aber wie kann ein Tattoo ein Kunstwerk sein?
In dem Sinne, dass sehr klar gemacht wird, dass es sich um ein wirkliches Werk handelt des Künstlers mit Zertifikat, mit Nummerierung, persönlicher Widmung und so weiter, nicht wiederverkäuflich. Das heißt, es ist dem Markt entzogen und trotzdem ist es eine richtige Edition, die auch im Werkverzeichnis auftauchen kann. Allerdings ist das Werk erst tatsächlich realisiert, wenn es irgendwo, wo auch immer, in Sydney, Tokio, Barcelona, auf die Haut gestochen ist und wir auf unserer Website ein Foto davon veröffentlichen, dann gilt es als realisiert. Bis dahin ist es in der Schwebe.
17 Künstlerinnen und Künstler haben mitgemacht und Entwürfe für Tattoos beigesteuert. Sie werden in einer Auflage von 100 Exemplaren angeboten. Der Preis beginnt bei 100 Euro. Dann steigern sich die Preise in 10er Schritten, je weiter der Countdown in Richtung der Editionsnummer 1 runterläuft. Die Künstlerin Tracy Snelling etwa hat 3 Berliner Gebäude des Betonbrutalismus nachgezeichnet. Auf dem Papier sehen sie ganz toll aus, aber im Ernst. Auf einem Oberarm der Berliner Bierpinsel so ein riesiger Betonpömpel?
Unser Slogan dazu heißt Live with it, also in der einen oder anderen Weise musst du damit leben.
Das wird wohl nichts mit dem Bierpinsel. Auch eine Unterschrift des Tattoo-Kunst-Urvaters Tim Ulrichs werde ich mir wohl nicht kaufen. Ich bin doch nicht ein signiertes Kunstwerk. Seit ich mir überlege, ein Kunsttattoo machen zu lassen, hält mich meine Familie für verrückt. Was an die Wand kommt, muss durch den Familienrat. Was auf die Haut kommt, natürlich auch.
Das ist super.
Ey, nicht euer Ernst, oder?
Ja, ich finde, die schwarze Katze passt zu Papa.
In der engeren Auswahl ist bei Teilen der Familie eine kleine schwarze Katze. Die Künstlerin Charlie Stein spielt damit auf die Rolle von schwarzen Katzen im Aberglauben an. Auch eine kleine Person, die einen Schal strickt, auf dem Fuck you steht, findet Anklang. Ein Werk von Katharina Grossmann-Hensel.
Das finde ich wirklich richtig super, weil da drunter Fuck you steht. Immer wenn dich jemand aufregt, Ärmel hoch.
Der andere Teil der Familie sieht echte Vorteile bei den Arbeiten von Gregor Hildebrand und Lukas Troberg.
Ich finde die beiden abstrakten Arbeiten ästhetisch am ansprechendsten und ich glaube auch am unverfänglichsten für den körperlichen Verfall. Also die Katze auf keinen Fall. Sonst lasse ich mich scheiden.
Okay, so weit lassen wir es jetzt nicht kommen. Also entweder dieses zarte Liniengeflecht von Gregor Hildebrand, dessen Kunst ich schon lange kenne. Oder eben die horizontale Linie von Lukas Troberg, von der 5 unterschiedlich lange Linien vertikal nach unten gehen. Von dem habe ich noch nie was gehört, aber ich lerne, dass das Motiv vom Graffiti kommt. Eine gerade Linie und die Farbe läuft hier nach unten. Sieht toll aus. Aber lässt sich das auch gut umsetzen? Ich treffe Jope im Berliner Tattoo-Studio The Temple, zeige ihm die Motive.
Also das Zweite, was du mir zeigst hier, dem Strichmännchen hier, sowas würde ich machen, ja.
Mit Fuck you?
Ja, genau. Also ich bin halt ein Freund von Linien, weil Linien, also wie eine Mauer, die halten ein Tattoo zusammen und es ist nach 20, 30 Jahren noch mal erkennbar. Super Arbeit, weil es hält halt ein Leben lang.
Jope zeichnet seine Motive selber, kommt aus der Graffiti-Szene und tätowiert seit über 15 Jahren. Ist er da nicht auch ein Künstler?
Also ich würde mal Tattoo eher als Handwerk bezeichnen als Kunst. Weil im Endeffekt, erstmal kommt der Kunde in der Regel mit einer fertigen Idee, sollte er zumindest haben, ansonsten spielen wir hier Bingo. Somit bin ich eigentlich eher der Handwerker als der Künstler.
Könnte er denn Lukas Trobergs Drips auf meinen Oberarm zaubern, sodass die Linie, wie es in den Instruktionen zu diesem Motiv heißt, um den ganzen Arm herumläuft, aber nicht ganz geschlossen ist?
Ringe sind allerdings gar nicht so einfach, weil die muss man natürlich auch erstmal richtig gerade um den Arm rumgewickelt bekommen. Da gibt es ein paar Tricks, die werde ich jetzt nicht verraten hier, aber ja, kann man natürlich machen und da braucht der eine sicherlich 2 Stunden alleine fürs Stencil. Bei dem anderen geht es vielleicht in 10 Minuten, weil er weiß, was er machen muss, wenn er so einen Ring zieht.
Okay, das könnte klappen. Und dann ist es soweit. Samstag, 31. August, 12 Uhr mittags. Ich logge mich auf der Seite ein, lege schnell einen Account an, dann klicke ich auf die Drips und habe ein Kunstwerk gekauft oder besser, ein Kunstwerk im Werden.
Fucking hell, we announced it and we had it.
Am selben Abend findet die Launch-Party von Works on Skin statt. Ausgelassene Stimmung, viele Künstlerinnen und Künstler sind da. Der 84-jährige Tim Ulrichs legt alte Single-Schallplatten auf und Holm Friebe ist erleichtert.
Also wir haben alle gezittert heute um 12 Uhr, ob sich dieser Rummel, der sich aufgebaut hat, tatsächlich übersetzt in Verkäufe. Und am Ende sind die Leute alle sehr interessiert und kaufen nichts. Und als nach einer halben Stunde 29 Motive, Editionen verkauft waren, wussten wir, dass es einen Nerv getroffen hat und dass wir richtig gelegen haben.
Über 40 Editionen sind es dann am ersten Nachmittag geworden. Ich weiß noch nicht, ob ich mir wirklich mein Motiv stechen lassen möchte, aber nach dem Besuch bei Jope im Tattoo-Studio habe ich wirklich Lust bekommen auf ein Tattoo. Aber irgendwie kommt es mir immer noch merkwürdig vor, meinen Körper als Display für Kunst zu verstehen. Das ist am Ende doch etwas ganz Persönliches. Mein Freund Christian Hake ist Künstler, eines seiner Werke hängt in der Hamburger Kunsthalle. Oft lässt er in seine Bildflächen Formen hineinlasern. Er verletzt also die Oberfläche, lädt sie mit Bedeutung auf. Klingt wie ein Tattoo. Würde er denn ein Tattoo entwerfen? Ich schreibe ihm eine SMS, er schickt mir eine Sprachnachricht.
Wenn ich eine Vorlage, eine Tätowiervorlage gestalten müsste, dürfte oder sollte, dann würde sich diese an meiner Arbeit Bankrupt orientieren. Die ist derzeit in der Sammlung des Drawing Room in Hamburg zu sehen. Das ist ein auf die Umrisse reduziertes Wort, das nur sehr schwer zu entziffern ist, bis gar nicht. Ich hoffe, ich konnte behilflich sein.
Ja, das war hilfreich. Dieses Schriftkunstwerk nämlich konnte ich mir damals für die Wand nicht leisten, aber auf dem Oberarm vielleicht schon. Und dann kommen auch die Drips von Lukas Troberg dran.
Works on Skin, Thorsten Janczeks persönliche Annäherung an Künstlertattoos.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jädecke.
In Deutschland wurde die Leipziger Opernaufführung Mary, Queen of Scots schon gefeiert. Jetzt zieht sie auch international Aufmerksamkeit auf sich. Mit einer Nominierung für die Opera Awards. Auf der Shortlist stehen nur drei weitere Wiederentdeckungen des Musiktheaters. Die Geschichte um die schottische Thronfolgerin ist ein Politkrimi zur Musik der schottisch-amerikanischen Komponistin Thea Musgrave aus den 1970er Jahren. Die Inszenierung von Ilaria Lanzino wurde im Dezember 2023 das erste Mal in Leipzig aufgeführt. Der International Opera Award ehrt außergewöhnliche Operntalente aus der ganzen Welt. Die Preisverleihung findet Anfang Oktober im Prinzregententheater in München statt. Zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren verliert die Australian Opera in Sydney ihre künstlerische Leitung. Nach nur 9 Monaten ist die Britin Jo Davis zurückgetreten. Der Grund ist, dass sie sich nicht mit der Geschäftsführerin und dem Vorstand über die Ausrichtung der Oper einigen konnte. Strittig war, wie man künstlerischen Anspruch und kommerziellen Erfolg in Einklang bringt. Eine Herausforderung, der sich Opernhäuser auf der ganzen Welt stellen müssten, sagte Davis dem australischen Sender ABC. Zuletzt hatte die Opera Australia fast 5 Millionen US-Dollar Verlust gemacht. Unter Davis' Vorgänger waren es 2022 noch 4,5 Millionen. Nach nicht einmal 2 Jahren braucht die Autorenvereinigung PEN Zentrum Deutschland einen neuen Präsidenten. José F.A. Oliver gibt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen auf. Für die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger sei eine Findungskommission eingesetzt worden, teilte das PEN-Zentrum in Darmstadt mit. Weitere Details zum Rücktritt Olivers wurden nicht genannt. Der Schriftsteller und Übersetzer war im Oktober 2022 zum Präsidenten der Autorenvereinigung gewählt worden. Die tschechische Schriftstellerin und Literaturtheoretikerin Daniela Hodrova ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Kurz zuvor war ihr letzter Roman erschienen. Seit den 70er Jahren schrieb Hodrova. Die ersten deutschen Übersetzungen widmeten sich in den 90er Jahren ihrer Romantrilogie. Damals erschienen das Wolscharner Reich, Im Reich der Lüfte und Täter. In Hodrovas postmodernen Werken spielte oft das Schwanken zwischen Realität und Illusion eine Rolle. Die Pragerin wurde 2012 mit dem internationalen Franz Kafka Literaturpreis ausgezeichnet.
Seit der Ermordung des slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova vor 6 Jahren leidet die Slowakei unter einer extremen Polarisierung. 2018 musste der umstrittene Ministerpräsident Robert Fico zurücktreten, weil seiner Partei Verstrickungen in die Ermordung und Korruption vorgeworfen wurden. 2023 wurde er überraschend wiedergewählt und nachdem er im vergangenen Mai ein Attentat überlebt hat, sitzt er jetzt umso fester im Sattel und nutzt seine Macht, zum Beispiel für den Umbau der Kulturpolitik. Gerade wurden der Direktor des Slowakischen Nationaltheaters und die Direktorin der Nationalgalerie entlassen. Der Kulturjournalist Thomas Fitzel war gerade in der Slowakei unterwegs. Hallo, guten Abend.
Ja, oder ahoi.
Sie konnten in Bratislava Matej Dridlička treffen, den geschassten Direktor des Slowakischen Nationaltheaters. Wie offen spricht er über die Situation?
Ja, sehr offen und man muss sagen, also wenn es nicht so tragisch traurig für die slowakische Kultur wäre, es hat was grotesk, schreiend, komisches, als würde von einer wirklich Fantasie-Bananen-Republik berichtet werden. Mal vielleicht erstmal kurz zur aktuellen Situation von Matej Dridlička, wie jetzt seine Situation ist.
Mein Vertrag lief seit einem Jahr. Die Amtszeit des Generaldirektors beträgt regulär 5 Jahre. Aber es ist schon fast normal, dass die Theaterintendanten in der Slowakei vorzeitig entlassen werden. Denn die Kultur steht beständig unter dem Druck der Politik. Als dann Martina Šimkovičová Kulturministerin wurde, war mir sofort klar, dass ich nicht mehr lange bleiben würde. Und so kam es ja. Wobei ich nur meiner Position als Generaldirektor enthoben wurde. Aber ich bin immer noch beim Theater angestellt, nur ohne Amt und Aufgabe. Erst der künftige und neue Generaldirektor kann mich entlassen.
So basically, I'm just waiting for the new general director to get fired.
Jetzt ist aber noch aktuell gar kein neuer Generaldirektor oder Direktorin in Aussicht. Und jetzt im September beginnt auch die Spielzeit. Also auch das ist typisch für die Ministerin Martina Šimkovičová. Sie entlässt Leute, aber oftmals gibt es gar niemand, der als Ersatz da ist und schon gar keine kompetenten Leute.
Was ging denn dieser Entlassung voraus?
Also Matej Drilička erzählte mir, über viele Monate gab es überhaupt gar keinen Kontakt zwischen ihm und der Ministerin oder dem Ministerium. Sie hat auf keinen einzigen Anruf geantwortet, es gab keine regulären Treffen, also sie ist seit 10 Monaten im Amt. Auslöser war wohl ein Theaterstück, wo ein Schauspieler so einen kleinen, harmlosen Witz über ihren Namen gemacht hat und dann fingen die Angriffe an, aber nicht, dass sie in direkten Kontakt trat, sondern es wurden einfach unwahre Behauptungen über offizielle Presseverlautbarung über das Theater, über ihn herausgegeben. Da ging es um die Renovierung des Theaters, dass das alles in dem Interimsgebäude unhygienisch wäre. Er hat darauf immer geantwortet, eben, dass es ja nicht so sei, aber das ist wirklich das Absurde, dass die Ministerin, der ja er unterstellt ist, nicht direkt mit ihm redet, sondern quasi in Presseveröffentlichungen so tut, als würde sie irgendwelche Skandale aufdecken müssen.
Und ist so ein Vorgang jetzt ein Einzelfall?
Nee, überhaupt nicht. Also, wir haben jetzt von den beiden größten Fällen gehört, aber Martina Šimkovičová fing mit gewissermaßen kleinen Testballons an.
The first one was Bibiana, which is a space of where children meet art for the first time. It's like an art space for children.
Zuerst warf Martina Šimkovičová den Direktor von Bibiana raus, der eine großartige Arbeit geleistet hat. Das Bibiana ist ein kleines, aber sehr wichtiges Kunstzentrum für Kinder, in dem sie zum ersten Mal mit Kunst in Berührung kommen. Und wen hat sie dafür eingesetzt? Ihre Nachbarin aus Kitzsee. Denn Martina Šimkovičová lebt in dem österreichischen Dorf Kitzsee an der Grenze. Und ihre Begründung? Ihre Nachbarin kenne sich mit Kindern gut aus, da sie eigene habe. Das war zum Lachen und gleichzeitig zum Weinen. Sie versprach, es würde aber noch eine reguläre Ausschreibung geben. Die gab es. Und ihre Nachbarin war die einzige Bewerberin. Das war ihr Test.
Das jetzt nur so ein Beispiel, wie das auch so weiterging. Also es kamen noch viele andere Fälle, die sie durchgeführt hat. Dann kommt natürlich hinzu der Umbau des staatlichen Rundfunkes, das ein ganz erheblicher Eingriff ist. Und letzte Woche wurden allein im Kulturministerium 30 IT-Datenanalysten entlassen, weil die neue Ministerin braucht weder Analysen noch Daten.
Da schimmert ja jetzt schon einiges durch. Wie würden Sie sagen, ist diese Kulturministerin einzuordnen?
Naja, die gehört zu der SNS, das ist die slowakische Nationalpartei. Die kam jetzt in der letzten Europawahl auch dank ihr und ihrer Politik eigentlich nur noch auf 1%. Die haben aber immer nie mehr, also als 5-6% auch wirklich gehabt. Das Interessante an dieser Partei ist, die ist so eine der ältesten Parteien, schon 1990 gegründet. Aber ihr jetziger Parteivorsitzender, der hat keine Parteifunktionäre nach vorne geholt, sondern der hat sich nur Internet-Influencer, wie eben Martina Šimkovičová, geholt, die als Kandidaten einzusetzen. Hören wir nochmals dazu auch Matej Drilička.
Between her career of TV presenter in a commercial TV and the minister,
zwischen ihrer Karriere als Fernsehmoderatorin im Privatfernsehen und als Ministerin betrieb sie jahrelang ihr eigenes Internetfernsehen, das zu den stärksten Desinformationsmedien in unserem Land gehört. TV Slovan. Ich habe diese Art von Medien leider immer unterschätzt, weil sie einfach so ungeheuer lächerlich sind. Sie sprechen darin über Echsenmenschen, Chemtrails und Außerirdische. Aber so kann man eben Kulturministerin werden, was für den Zustand unseres Landes spricht. Auch als Ministerin bedient sie vorrangig nur sogenannte alternative Medien. Und ihre rechte Hand, Lukas Machala, hat öffentlich erklärt, dass die Erde möglicherweise gar nicht rund, sondern flach sei. Diese Art von Leuten leiten das Ministerium.
Of people are running the ministry.
Zu dem erwähnten Lukas Machala müsste man noch sagen, dass er auch einer ist, der ganz wilde antisemitische Theorien, Verschwörungstheorien in Umlauf bringt, eben über das Kulturministerium.
Und wie reagiert die slowakische Kulturszene drauf?
Also es gab schon ja vor 2 Wochen große Demonstrationen in Bratislava. Jetzt ist natürlich Sommerpause, es war irre heiß in Bratislava, da ist schwer zu organisieren. Aber jetzt für Herbst plant man in Anlehnung an den slowakischen Nationalaufstand, den man gerade den 80. Jahrestag gefeiert hat, will man jetzt einen kulturellen Aufstand planen.
Beginning of September there will be a press conference where we will announce.
Anfang September werden wir auf einer Pressekonferenz erklären, dass wir keine Ruhe geben werden, bevor nicht Martina Šimkovičová zurückgetreten ist. Generalstreik ist dabei durchaus eine Option. Und sollte sie und ihre rechte Hand Lukas Machala so weitermachen wollen, dann wird der Aufstand in gleichem Maße stärker werden. Also ab September beginnt die Kulturrevolution.
So from September the counter-revolution will start.
Soweit der geschasste Direktor des slowakischen Nationaltheaters, Thomas Fitzel, über aktuelle Entwicklungen in der slowakischen Kulturpolitik. Vielen Dank.
Ich danke.
Und jetzt versorgt uns Simone Schlosser mal wieder mit neuen Serientipps. Tolkiens Der Herr der Ringe, den kennen nicht nur Fantasy-Fans. Anfang der 2000er Jahre hat Peter Jackson die Saga verfilmt. Später folgte dann schon etwas weniger erfolgreich der Dreiteiler Der Hobbit. Und jetzt gibt's eine Serie auf Prime Video. Die Ringe der Macht erzählt eine Vorgeschichte. Gerade ist die 2. Staffel gestartet, dieser teuersten Serie aller Zeiten. Die Reaktionen auf die 1. Staffel waren, ja, durchwachsen. Und wie sieht's diesmal aus?
Eins muss man der Serie lassen. Sie ist eigentlich zu schade, um sie zu Hause auf dem Fernseher zu gucken. Nehmen wir zum Beispiel die 1. Szene der 9. Staffel. Darin sehen wir das Böse, wie es sich seinen Weg bahnt. Ein kleiner schwarzer Tropfen, zäh wie Teer, der durch das Gestein fließt. Erst verschlingt er eine Ratte, dann einen Menschen. Schließlich nimmt er selbst wieder Gestalt an. Es ist eine fantastische 1. Szene. Düster, böse und perfekt animiert. Dennoch zeigt sie das Problem dieser Serie. Denn die ganze Szene ist nur eine Vorgeschichte. In dem Fall die Vorgeschichte zur Vorgeschichte. Und so beeindruckend sie auch aussieht, man wird das Gefühl nicht los, dass hier jemand versucht, Zeit zu schinden.
Wer ist er?
Nicht der, für den ich ihn hielt. Weshalb ich tat, was ich tat.
Ähnlich ist es mit dem Rest dieser 2. Staffel. Spannend ist die Serie vor allem dann, wenn es um das Böse geht, beziehungsweise um den bösen Sauron. Zwar ist nach der 1. Staffel längst klar, wer er ist, trotzdem ist seine Geschichte die interessanteste. Was auch damit zu tun hat, dass die Serie von allem zu viel hat. Zu viele Figuren, zu viele Orte und zu viele Staffeln. Insgesamt 5 sollen es am Ende werden. Klar, dass man sich da Zeit lässt mit der Geschichte. Doch man sollte es nicht übertreiben, sonst werden aus 5 Staffeln schnell ein paar weniger.
Beurteile das Werk, doch überlasse die Beurteilung derer, die das Werk schufen, dem Richter, der das Ganze sieht.
Das erscheint mir unmöglich.
Es nennt sich Demut. Und sie fällt den meisten schwer.
Die Ringe der Macht wäre nicht die 1. Serie, die aus Mangel an Erfolg frühzeitig beendet wird. Und bisher sind die Reaktionen auf die 9. Staffel eher mäßig. Dabei hat sie durchaus ihre Momente. Etwa wenn in dem Zwergenreich Khazad-dûm langsam die Lichter ausgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder wenn der mysteriöse graue Zauberer langsam seine Kräfte entdeckt. Aber immer dann, wenn man gerade beginnt, in einer Situation mitzufiebern, springt die Serie weiter. Und anstatt eines großen Ganzen bleiben von dieser Staffel vor allem Bruchstücke. Es ist wie mit vielen Serien im Moment. Die Idee ist ganz interessant, aber am Ende ist es nicht mehr als ein Film. In diesem Fall immerhin ein Kinofilm. Wenn das jetzt das Ende ist der großen Fantasy-Erzählungen, was kommt als nächstes? Die Antwort gibt Prime Video selbst, denn der Streamingdienst hat durchaus Erfolge. Nur eben nicht mit Die Ringe der Macht, sondern mit der deutschen Serie Maxton Hall. Ein, früher hätte man gesagt, Teenie-Drama, heute heißt das Young Adult. Aber die Geschichte ist die gleiche. Erst hassen sie sich, dann lieben sie sich. Aber ihre Beziehung hat keine Zukunft. Für Prime Video war es die erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie aller Zeiten. Diesen Erfolg wollen auch andere, zum Beispiel ZDF Neo. Das startet jetzt eine eigene Young-Adult-Offensive. Den Anfang macht A Good Girl's Guide to Murder.
Ich löse den Andy Bell-Fall.
Nicht das schon wieder. Der Andy Bell-Fall ist gelöst.
Sir war ein guter Kerl. Gute Kerle töten keine Menschen.
Doch, das tun sie. Viel zu oft.
Hauptfigur von A Good Girl's Guide to Murder ist Pippa. Pippa ist 17 Jahre alt und, wie so oft bei Young Adult, eine brave Musterschülerin, die sich nicht für Jungs interessiert, sondern in dem Fall für einen alten Mord, der mehr als 5 Jahre zurückliegt. Umgebracht wurde eine ältere Mitschülerin. Angeblich von ihrem damaligen Freund, der sich daraufhin das Leben nahm, aber ihre Leiche konnte nie gefunden werden. Für ein Schulprojekt nimmt Pippa die Ermittlungen wieder auf, auch wenn das in ihrem Umfeld nicht gerade für Begeisterung sorgt. Aber Pippa ist hartnäckig und eigenwillig und schon bald auf der Spur.
Ich muss den Drogen folgen.
Pip, du kannst nicht einfach bei einem Dealer reinmarschieren und dann so, hey, was ist eigentlich mit diesem Mord?
Komm doch mit.
A Good Girl's Guide to Murder wirkt wie eine Mischung aus Rosamunde Pilcher und Inspektor Barnaby. Mit den pittoresken Häuschen, dem leichten Sepia-Touch und ihren üblichen Verdächtigen. Doch man tut der Serie Unrecht, denn im Verlauf entwickelt sie sich zu einem intensiven Lehrstück über Teenage-Angst und Dorfjugend. Alkohol, Drogen und K.O.-Tropfen inklusive. Das ist überraschend spannend und wendungsreich und auf unaufgeregte Art Vogue. Wobei man nicht das Gefühl hat, dass sich die Serie anbiedert, sondern sie bewegt sich ganz auf Augenhöhe mit ihrer jungen Zielgruppe. Jetzt muss die nur noch die Mediathek finden.
Genau, Simone Schlosser über 2 aktuelle Serien A Good Girl's Guide to Murder, zu sehen in der ZDF-Mediathek, und die 2. Staffel von Die Ringe der Macht bei Prime Video. Bislang 3 Folgen und jeden Donnerstag kommt eine neue dazu. Vertieftes Nachdenken über die Wahlergebnisse vom Wochenende, das interessiert Hans von Trotter in den gedruckten Feuilletons vom Dienstag.
Was war denn das, fragt Ines Geipel in der Süddeutschen. Damit fasst sie ihre Eindrücke aus einer Wahlnacht zusammen, die auch eine Chance biete, nämlich raus aus dem Spaltungsmodus hin zur kreativen Kooperation. Es geht nicht nur um neue Bündnisse zwischen Ost und Ost, meint Ines Geipel. 35 Jahre nach der Revolution braucht es vor allem eine offensive neue Erzählung zwischen Ost und West. Anders Robert Ide im Tagesspiegel, der sieht die Verantwortung im Osten. Wie immer, führt er aus, wird gerade im mental und politisch volatilen Osten die große Bundespolitik entschieden. Hier gewann und verlor Helmut Kohl seine wichtigsten Wahlen, später auch Gerhard Schröder und Angela Merkel. Nun erfüllt sich auch der 2. Teil dieses Algorithmus für Olaf Scholz. Dabei hat der Osten mit seinen vielen heimatverbundenen Menschen es gerade jetzt besonders nötig, sich selbst einzubringen in seine eigene Zukunft. Dass die Menschen das können, haben sie schon einmal bewiesen, mit der einzigen friedlichen Revolution der deutschen Geschichte. Nun muss Ostdeutschland mit mehr Mut und weniger Wut eine neue Geschichte von sich schreiben. Während Robert Ide immerhin bilanziert, die Demokratie lebt, befindet Konrad Litschko in der Taz, der Erfolg der AfD sei eine Zäsur für den deutschen Rechtsextremismus und der Aufschrei falle viel zu leise aus. Wo ist das Zusammentun der Demokraten, fragt er und wird konkret. Wo ist der Kabinettsausschuss der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus? Wo sind die schnellen Anklagen nach den Angriffen auf die Wahlkämpfenden? Wo sind die vollstreckten Haftbefehle gegen gesuchte Neonazis? Wo ist das Demokratiefördergesetz? Wo ist die ernsthafte Debatte über ein AfD-Verbot? Christian Geier entdeckt in der FAZ im Pulverdampf des Wahlausgangs die Erotik des Widerstands. Mit Verweis auf einen Film über Björn Höcke mit dem Titel »Der lange Anlauf« schreibt Geier, die Ästhetisierung, ja Erotisierung des Widerstands nicht nur als politische Idee, sondern als subversive Lebensform um die entsystematisierte Idee der Nation herum, ist der schöne Schein der Destruktion, den sich das Filmkunstkollektiv, das den Film produziert hat, auf die deutsche Fahne schreibt. Wo immer sie im Zeichen des Protests geschwenkt wird, bei Demos und Kundgebungen im Abendrot und zuletzt bei der filmischen Bebilderung von Höckes langem Anlauf gegen das falsche Ganze. Janis Koltermann sieht ebenfalls in der FAZ Romantiker am Werk. Mit Blick auf die Bundesregierung zitiert er zunächst den beliebten Sozialphilosophen Rudi Völler mit der Analyse, auf einen Tiefpunkt folgt der nächste Tiefpunkt und nochmal ein niedrigerer Tiefpunkt, um dann den blinden Fleck der Ampelkritik folgendermaßen zu identifizieren. An ein hohes Maß an internen Auseinandersetzungen in der Regierung werden wir uns gewöhnen müssen. Nicht zuletzt, weil dies dem Zustand einer Gesellschaft entspricht, in der sich einzelne Milieus immer weiter ausdifferenziert haben. Wer das verkennt und auf die Ampel eindrischt, als gäbe es kein Morgen mehr, betreibt eine Form der politischen Romantik, die dem System als Ganzem schaden kann. Gustav Seibt hat am Sonntag für sein Blatt die Süddeutsche ferngesehen und fasst zusammen, die historische Zäsur sei da untergegangen, und zwar in einem Meer aus hochstupider Abfragerei und in der Leere der Sprache. Der kreisenden Leere der Wahlabendsprache, schreibt Seibt, entspricht ein politisches Auf-der-Stelle-Treten, das die schlimmste aller republikanischen Möglichkeiten aufscheinen lässt, eine Krise ohne Ausweg. Seine Analyse lautet, die oft beklagte Plastikhaftigkeit des politischen Sprechens ist mindestens zur Hälfte auch der Effekt eines mechanisch agierenden Journalismus. Es leuchtet ihm ein, dass Menschen, auch Politiker sind Menschen, denen man alle 10 Minuten dieselben Fragen stellt, eben irgendwann wie Automaten reden. Und doch, klagt Gustav Seibt, der Kältetod, den die Sprache irgendwann stirbt, hat auch etwas Jammervolles. Um dem jeden Tag ein klein wenig entgegenzusetzen, haben wir unsere Feuilletons.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau, und das war Fazit mit Britta Bürger.